Grüß dich, wie schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für ein paar Gedanken über Mutismus. Ich bin Christine Winter, Mutismusberaterin. Sprechblockaden waren mein Thema, solange ich mich zurückerinnern kann, denn ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Und seitdem die psychisch bedingte Sprachlosigkeit für mich selbst kein Problem mehr ist, spreche ich mit Eltern, mit Helfern und mit erwachsenen Betroffenen darüber. Wenn wir zweimal im Online-Gespräch oder am Telefon miteinander reden wollen, kannst du deinen Termin jederzeit auf meiner Webseite buchen. Der Link zum Kalender ist christinewinter.de/termine. Der selektive Mutismus ist eine Angststörung. Punkt. Jedenfalls hört und liest man das in letzter Zeit noch häufiger als früher. Und es wird noch vehementer als früher behauptet, weil nun international festgelegt worden ist von der Weltgesundheitsorganisation, dass selektiver Mutismus zu den Krankheiten gehört, die man in der Auflistung aller psychischen Erkrankungen unter die Überschrift Angststörung gepackt hat. Du merkst vielleicht an dieser Formulierung schon, die haben nicht gesagt, dass es eine Angststörung ist. Die Weltgesundheitsorganisation hat eine Liste gemacht mit verschiedenen Überschriften und diesen Überschriften Störungsbilder zugeordnet. Und dabei ist selektiver Mutismus, anders als früher, jetzt zu den Angststörungen geschoben worden. Nicht, weil sich am selektiven Mutismus in letzter Zeit irgendwas geändert hätte, sondern nur, weil man eine Sortierung anders gestaltet hat. Und weil durch diese neue Sortierung jetzt noch eindeutiger als früher scheint, dass es eine Angststörung sein muss, ist es mir umso wichtiger geworden, dass wir Angstproblematiken und das, was den Mutismus ausmacht, voneinander unterscheiden können. Denn so eindeutig, wie es in dieser Liste auf den ersten Blick aussieht, ist das mit der Angst und dem Mutismus bei weitem nicht. Und ich schicke schon mal voraus, natürlich können Mutismusbetroffene Ängste haben. Aber das heißt nicht, dass der Mutismus dasselbe ist wie die Angst. Lass uns zunächst mal drauf schauen, was überhaupt eine Angststörung ist, damit wir es dann abgrenzen können. Wenn du mich fragst, ist eine Angststörung, wenn jemand über eine nicht reale, nicht konkrete Zukunftsbedrohung übermäßig viele Gedanken hat. Oder anders ausgedrückt, wenn das Denken über etwas, das nicht da ist und vielleicht auch niemals da sein wird, sich verselbstständigt hat. Ein Beispiel, wenn eine Person Angst vor Schlangen hat, denkt sie häufig und mit viel Emotion an Schlangen. Und an die Gefahr, die von Schlangen ausgeht. Und das, obwohl in dem Moment weder eine Schlange in der Nähe ist, noch in Deutschland überhaupt Schlangen in der Art frei rumlaufen, die gefährlich werden können. Und deswegen ist es in dem Moment, in dem der Gedanke auftaucht an die Schlange und auch ansonsten im Leben, höchst unwahrscheinlich, dass man diese Schwierigkeiten haben wird. Dann sprechen wir von Angststörung, weil das, was die Angst macht, findet ausschließlich im Kopf statt, aber es hat ein Eigenleben entwickelt. Und als Störung wird es deswegen klassifiziert, weil dadurch das Leben ganz real tatsächlich beeinträchtigt wird. Immer wieder darüber nachdenken zu müssen, dass etwas gefährlich sein könnte, was in der Form, in der die Gedanken darüber auftauchen, gar nicht existiert, ist natürlich eine ganz konkrete Beeinträchtigung fürs Leben, für den Alltag, für die Erfahrung, die man in der Realität macht. Was hilft nun jemand, der so eine Angststörung entwickelt hat? Auf der einen Seite hilft dieser Person tatsächlich die bewusste, die kognitive Auseinandersetzung mit dem Thema. Wenn wir mal bei dem Beispiel der Schlangenangst bleiben, dann hilft es durchaus, mal realistisch einzuschätzen, ob da eine Gefahr besteht, welche Gefahr besteht, wie man mit der Gefahr umgehen kann und an welchen Stellen diese Gefahr nicht real ist, sondern tatsächlich im eigenen Denken entstanden ist. Und wenn man feststellen würde, dass realistisch gesehen gar keine Gefahr besteht, könnte sich durchaus beim drüber nachdenken der Blick darauf ändern, was man bisher gedanklich als Angstinhalt hatte. Auf der anderen Seite hilft natürlich dann auch die wiederkehrende Erfahrung, dass einem nichts Schlimmes passiert. Und wer sich, das ist zumindest die Behauptung bei Therapieformen, die sich mit Angst auseinandersetzen, wer sich öfter mal dem Angstinhalt stellt, sei es gedanklich, sei es in der Realität und dabei die Erfahrung macht, dass nichts Schlimmes passiert, wird mit der Zeit weniger Angstsymptome haben. Aus dieser Logik, dass Angst weniger wird, wenn man die Erfahrung macht, dass nichts Schlimmes passiert, kommt zum Beispiel die Aufforderung, dass man sich überwinden soll oder mutig in eine Situation gehen soll, sich der Herausforderung stellen. Und die Hoffnung dabei ist, dass man eine neue Erfahrung macht, nämlich die Erfahrung, dass das, was man sich vorher schlimm ausgemalt hat, nachher gar nicht so schlimm ist. Gerade das Mutigsein, was in letzter Zeit viel mit Mutismus in Verbindung gebracht wird, vielleicht deswegen, weil Mut und Mutismus so ähnlich klingt, wäre ziemlich geeignet, wenn das Problem eine übersteigerte Angst wäre. Und auch das Trainieren von bestimmten Dingen immer wiederkehren, sodass man irgendwann aus Gewöhnung heraus weniger Angstgedanken hat, würde dazu gut passen. Ob es die beste aller Möglichkeiten ist, ist nochmal eine andere Frage. Nun habe ich für diese Folge die Überschrift gewählt, dass wir Angst und Blockade unterscheiden müssen und dass es wichtig ist für eine Behandlung oder für den Umgang mit Betroffenen, dass wir diesen Unterschied kennen. Und um das herauszuarbeiten, ist es wichtig, dass wir nochmal klarstellen, was eine Blockade denn genau ist. Eine Blockade, so wie ich das Wort verstehe, ist eine vom Körper eingeleitete Reaktion auf eine Überforderung. Und das Ziel dieser Reaktion ist, dass der betroffene Mensch die überfordernde Situation überstehen soll. Und das passiert, indem das Verhalten weitestgehend reduziert wird, indem die Person körperlich und auch von der Energie, die von ihr ausgeht, so unauffällig wie möglich wird. Man könnte sich bildlich vorstellen, dass alle Energie und alles, was nach außen auffällig sein kann, nach innen gezogen wird. Und wie das ausschaut, das weißt du mit Sicherheit. Da wird der Körper starr. Der Körper hat keinen Ausdruck und keine Körpersprache mehr. Auch das Gesicht verliert komplett die Mimik, da ist kein Ausdruck mehr. Wenn du bei so jemandem in diesem Moment hinspürst, kann es ganz leicht sein, dass bei dir das Gefühl aufkommt, da ist gar keiner. Die Person, die sich da eigentlich ausdrücken würde, ist weg. Das ist eine mutistische Blockade. Und die fühlt sich auf eine ganz spezielle Weise eigenartig an. Auf eine ganz spezielle Weise, die komplett anders ist, als wenn du einen Menschen mit Angst vor dir hättest. Menschen, die gerade akut Angst haben, sind sehr spürbar und mit diesem Angstgefühl sehr präsent. Bei Mutismus-Betroffenen in der Blockade hingegen ist die Präsenz und die Spürbarkeit weitestgehend bis vollständig verschwunden. Dieser vom Körper angestoßene Zustand der Blockade, der ist von dem Betroffenen nicht zu kontrollieren. Er hört erst dann wieder auf, wenn die Überforderung, die ihn ausgelöst hat, nicht mehr existiert und wenn die Situation sich insgesamt wieder sicher anfühlt, wobei sicher ein schwieriges Wort ist, weil die Sicherheit und Unsicherheit, auf die der Körper da reagiert, nicht unbedingt unserer allgemeinen vertrauten Logik zugänglich ist. Und auch wenn die äußere Sicherheit wiederhergestellt ist, geht die Blockade nicht sofort weg, sondern es dauert eine gewisse Zeit, unterschiedlich lang. Und wie lang es dauert, kann man weder als Außenstehender noch als Betroffener vorhersehen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass anders als bei Ängsten, bei einer mutistischen Blockade gar kein konkreter Denkinhalt, gar kein konkreter Auslöser für den Betroffenen zu erkennen ist. Deswegen nützt auch die Frage nichts an den Betroffenen, was das Problem ausgelöst hat, weil er wird es wahrscheinlich nicht wissen. Und deswegen sollten wir davon ausgehen, dass es keine benennbare Ursache gibt. Auch wesentlich dabei ist, aus meiner Sicht, dass wir nicht vergessen, dass so eine mutistische Blockade in großem Umfang handlungsunfähig macht. Das betrifft auch die Kommunikation, es betrifft aber bei weitem nicht nur die Kommunikation. Dass jemand auf Ansprache nicht mehr reagiert, ist lediglich das auffälligste Merkmal dieser Hilflosigkeit. Ich glaube, daraus wird sehr deutlich, dass das, was ich vorhin über Angstpatienten beschrieben habe und das, was die mutistische Blockade ausmacht, kaum unterschiedlicher sein könnte. Und deswegen müssen wir bei mutistischen Blockaden, wenn wir darauf schauen, was da helfen könnte, auch in eine ganz andere Richtung gucken. Das erste und vielleicht auf eine merkwürdige Art entlastendste für alle Beteiligten, die eine mutistische Blockade miterleben, ist, erstmal zu akzeptieren, dass da jetzt eine Blockade ist. Auf Deutsch gesagt, der Betroffene ist jetzt in einem Zustand, an dem er aktiv momentan gar nichts ändern kann. Für den betroffenen Mutisten ist das höchstwahrscheinlich sehr, sehr klar. Für die Menschen um ihn herum manchmal nicht so. Und weil es für die anderen manchmal nicht so klar ist, kommen dann die Anforderungen, die man Angstpatienten sagen würde. Zum Beispiel, jetzt stell dich nicht so an, du schaffst es schon, überwind dich halt, sei mal mutig, streng dich halt noch mehr an. Wenn das so gehen wird, wäre der Zustand keine Blockade. Der Mutismusbetroffene in der Blockade hat jetzt selbst überhaupt keine Möglichkeit, noch irgendwas zu ändern oder zu tun oder sich zu entscheiden. Und vor allen Dingen hat der Mutismusbetroffene keine Möglichkeit, die mutistische Blockade zu unterbrechen oder zu überwinden. Deswegen wäre es für die Menschen drumherum, also für die Helfer, für die Angehörigen, für die, die die mutistische Blockade miterleben, das Erste, dass die ihrerseits, weil sie ja handlungsfähig sind, die Situation verändern und die Überforderung unterbrechen. Anders als bei den Angstpatienten, die man unter Umständen durchaus herausfordern würde, geht es bei jemandem in der mutistischen Hilflosigkeit darum, die Situation nicht zu verlängern, also nicht abzuwarten, nicht zu provozieren und Mut einzufordern. Keinen Druck, keine Macht auszuüben, die Sache nicht mit Konsequenzen irgendeiner Art noch weiter zuzuspitzen. Und es geht in der Sekunde, in der das akut ist, vor allem nicht darum, die Blockade zu beseitigen. Das funktioniert nicht. Wenn jetzt gerade nichts mehr geht, dann geht's nicht. Und alles, was man versucht, dem entgegenzusetzen, verlängert und verdeutlicht nur die Hilflosigkeit in dieser Situation. Deswegen deswegen ist die Herangehensweise bei Patienten mit selektivem Mutismus, während die in der Blockade sind, eine andere. Man arbeitet nicht in die Blockade hinein, sondern man würde von da, wo keine Blockade ist, an der Blockade vorbei, um die Blockade herum arbeiten. Die ganze therapeutische Arbeit muss aus meiner Sicht prophylaktisch sein. Also dann, wenn keine Blockade da ist. Und bei dieser Arbeit geht es darum, in immer mehr Situationen Sicherheit zu vermitteln, die verhindert, dass eine Person hilflos wird. Vielleicht hast du im Zusammenhang mit verschiedenen Mutismustherapien oder bei der Information darüber, was Mutismus ausmacht, von dem Konzept gehört, das sich Safe Place nennt. Also Safe Place auf Englisch für einen sicheren Ort oder vielleicht besser gesagt für einen sicheren Raum. Was damit gemeint ist, ist, dass man, wenn keine Blockade da ist, mit dem Betroffenen erarbeitet, wie es für ihn sein muss, damit auch keine Blockade entsteht. Dieser sichere Raum ist einerseits tatsächlich ein äußerlicher Ort, ein Rückzugsraum oder eine Möglichkeit, Distanz zu schaffen. Und zwar solange noch Handlungsfähigkeit besteht. Also solange derjenige noch entscheiden kann, die Situation zu verändern oder zu verlassen oder zu unterbrechen. Darüber hinaus sollte der sichere Ort aber mit der Zeit auch ein innerer Raum werden, an dem man sich selber wieder in die Handlungsfähigkeit zurückführen kann. Und auch dann geht es darum, mit diesem sicheren Raum in sich drin zu operieren, während keine mutistische Blockade da ist. Sobald die mutistische Blockade nämlich eine Situation unterbrochen hat, ist auch die Möglichkeit, in sich selber, innen drin, Stabilität zu finden, weitestgehend versperrt. Insgesamt geht es also bei Mutismusbetroffenen immer darum, dass sie möglichst selten in mutistische Blockaden geraten sollen. Einen sicheren Ort, den äußeren und den inneren, zu haben, ist dabei eine große Hilfe. Jede therapeutische Zielsetzung sollte darauf abzielen, dass mutistische Blockaden möglichst nicht mehr auftreten. Denn wer keine mutistischen Blockaden mehr hat, ist nicht mehr selektiv mutistisch. Was ich mit dieser Podcast-Folge vermitteln möchte, ist: Angst und Blockade sind zwei unterschiedliche Zustände. Man könnte ein bisschen umgangssprachlich sogar sagen, dass Angst und Blockade jeweils das Gegenteil voneinander sind. Und mir ist es wichtig, dass wir, wenn wir mit Mutismus zu tun haben und wenn wir uns darüber austauschen, diese beiden Zustände sauber voneinander unterscheiden. Was ich nicht sagen will, ist, dass Mutismusbetroffene nie Angst haben. Natürlich können die sich, vor allen Dingen, wenn sie dann langsam älter werden und Mutismus schon lange als Erfahrung haben, zu viele Gedanken über alles Mögliche machen. Zu viele Gedanken über eine Zukunft, die in dieser Art niemals eintreten wird. Aber weil man die Erfahrung gemacht hat, dass man immer wieder in Unsicherheit fällt, ist es für Mutisten natürlich nicht nur möglich, sondern höchstwahrscheinlich, dass die in Ängste verfallen. Manchmal ist das auch gar nicht unrealistisch übersteigertes Problembewusstsein. Manchmal ist es einfach nur die weitergedachte Erfahrung, die man schon oft genug gemacht hat. Leben mit Mutismus ist unendlich schwierig. Und dass dabei Sorgen entstehen, finde ich deswegen auch sehr, sehr nachvollziehbar. Nur sollten wir, auch wenn Mutismusbetroffene Ängste haben, den Unterschied nicht aus den Augen verlieren. Angst ist das eine, die mutistische Blockade ist das andere. Und während jemand in einer mutistischen Blockade ist, wird Angst vermutlich keine Rolle spielen. Welchen Gedanken nimmst du dir jetzt mit? Welche neue Idee könntest du in deinem Alltag weiter beobachten? Welches kleine Experiment könntest du mal ausprobieren? Ich wünsche dir Entdeckerfreude statt Erwartungsdruck. Tu dir gut, deine Christine Winter, deine Mutismusberaterin.